Ja, wir möchten diese Predigt beginnen, indem wir in ein kleines Video hineinschauen, das ich euch mitgebracht habe. Schaut es euch einfach mal an.
Ihr wollt weinen. Ihr sagt, es geht gut, aber es geht gar nicht gut. Ihr wollt über alles reden, aber ihr seid leise. Ihr seid glücklich. Ihr tut auch starr, aber auch Angst wie ich. Und ihr wollt einfach eine Umarmung, aber ihr sagt nichts. Ich verstehe es nicht. Seid doch wie ich. Wenn ich lache, dann lache ich. Wenn ich weine, dann wohne ich. Und wenn ich reden will, dann rede ich. Wenn ich Angst habe, dann gebe ich das auch zu. Schwitze zeige ich doch nicht so schlimm. Ich bin ein Kind, aber es wart ja auch mal. Ihr habt immer Masken auf. Warum? Und sagt, euer Gesicht fürs andere und euer Herz fürs andere. Und wenn es einen nicht mag, dass ihr so viel lacht oder weint, dann sagt ihr einfach Tschüss.
Ja, warum tragen Menschen Masken? Also Menschen wie du und ich, warum zeigen wir uns nicht so, wie wir sind? Ich glaube, das liegt daran, dass du und ich, dass wir Menschen generell gemocht werden wollen. Wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung. Und jemand hat mal gesagt, die größte Lüge unserer Zeit oder mit die größte Lüge unserer Zeit ist die Definition von Selbstwert, sei dein Selbstwert besteht aus deiner Leistung und aus dem, was andere über dich denken. Und dazu hat jemand gesagt, das ist mit die größte Lüge des Teufels. Bist du nur wert, was du leistest und was andere über dich denken? Das ist eine berechtigte Frage. Also wenn man etwas leistet, ist das grundsätzlich ja nichts Falsches. Wenn andere eine gute Meinung von mir haben, ist das auch nicht falsch. Ich fand zum Beispiel gerade, dass Henning toll gesungen hat. Das ist nichts Falsches. Falsch ist aber, wenn ich meinen Wert davon abhängig mache, dass ich eben etwas leiste oder andere mich gut finden. Dann habe ich ein Problem. Christen wissen, ihr Leben ist eben wertvoll, weil Gott sie liebt und schon alles für sie getan hat. Ich möchte heute über dieses Problem des Maskentragens sprechen. Das gibt es nämlich auch im frommen Bereich, im religiösen Bereich, dass wir hier sitzen können oder stehen und trotzdem Masken tragen und etwas nach außen widerspiegeln, was wir gar nicht sind. Wie auf diesem Foto mit den gefalteten Händen, auf der anderen Seite war der Brunnen. Wir werden dazu wieder in die Bergpredigt einsteigen. Erinnert euch, wir haben letztes Jahr mal angefangen mit der Bergpredigt-Reihe. Wir waren in Kapitel 5. In Kapitel 5 hat Jesus uns erst dargestellt bei den Seligpreisungen, wie er den Charakter eines Christen beschreiben würde, wie er sich vorstellt, dass Menschen leben sollen aus der Kraft seines Geistes. Dann hat er beschrieben, dass du und ich, dass wir Salz und der Licht, Salz der Welt und Licht der Welt sind, Salz der Erde, Licht der Welt sind. Wir sollen sozusagen durch uns Gottes Kraft leuchten lassen, damit andere Gott preisen. Und dann hat er beschrieben in Kapitel 5 diese Gerechtigkeit sozusagen auf horizontaler Ebene, wie er sich das vorstellt vom Umgang mit Menschen, wie sich das in unserem zwischenmenschlichen Leben auswirkt. Heute in Kapitel 6 verlässt Jesus diesen Bereich des Zwischenmenschlichen und wendet sich sozusagen der Vertikalen zu, der Beziehung zu Gott. Er schreibt, wie unsere Beziehung zu Gott aussehen sollte und wo die Gefahren liegen. Und er schreibt, dass es möglich ist, in der Beziehung zu Gott so zu leben, dass wir eigentlich die Anerkennung der Menschen suchen und gar nicht die Ehre Gottes. Darum dieses Thema christliche Religiosität, echt statt geheuchelt. Und wir werden dazu durch den Text gehen. Ich habe drei Gedanken. Den ersten habe ich überschrieben, Motive auf dem Prüfstand. Wisst ihr, wir Christen haben die Tendenz, Sünde da zu sehen an Orten, wo schlimm ist, in den Gassen des Lebens, in der Gosse sozusagen. Wenn wir jemanden sehen, vielleicht einen Alkoholiker, der sein Leben zugrunde gerichtet hat, der wirklich am Boden ist, dann würden wir menschlich vielleicht sagen, das ist Sünde, so sieht Sünde aus, so äußert sich das in dem Leben der Menschen. Aber das ist nur eine Seite von Sünde und mit Sicherheit nicht die ausreichende Seite. Das zeigt uns Jesus heute. Jesus sagt, wir können Sünde eigentlich nur in der Tiefe verstehen, wenn wir die frommen Menschen betrachten, wenn wir dich und mich anschauen, weil wir genauso wie alle anderen Menschen mit Sünde zu kämpfen haben. Wisst ihr, Menschen, die, sag ich mal, geistlich sowieso immer am Schwimmen sind, die jetzt nicht so wissen, ob sie mit ihrem Glauben durchkommen, die immer Angst haben, die haben vielleicht nicht so sehr mit Hochmut zu kämpfen, mit Stolz. Bei denen ist es vielleicht manchmal mangelndes Vertrauen in Gott oder Selbstzweifel. Aber die, die scheinbar fromm und stark sind, deren Leben geistlich zu laufen scheint, die sind gefährdet, dass sie stolz werden auf ihre Leistung, stolz werden auf sich, hochmütig und eben das benutzen, um Anerkennung zu bekommen. Ich sage mal so, das Gravierende der Sünde ist, dass die bei uns Frommen, die wir heute hier sitzen, an die Tür klopft und sagt, du, ich will auch in dein Herz. Ich möchte auch dich sozusagen nicht loslassen. Wenn wir heute hier sind, dann wissen wir, sind gerechtfertigte Sünder. Das heißt, Jesus hat bezahlt, aber wir kämpfen immer noch mit der Sünde, die uns nachgeht. Und manchmal ist in unserem Leben mehr Schein als Sein. Ein Kirchendiakon, der Kindergottesdienst mitgemacht hat, der von sich sehr überzeugt war, der hat den Kindern aus seinem Leben erzählt, was er mit Jesus so alles erlebt hat, aber nicht, um Gott die Ehre zu geben, sondern um die Kinder zu beeindrucken. Und dann hat er irgendwann gefragt, und was meint ihr, was mich als Christen auszeichnet, warum ich ein guter Christ bin? Und ein kleiner Knirps konnte nur sagen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das liegt nur daran, dass die Menschen dich nicht richtig kennen, dass sie ihn nicht in der Tiefe erkannt haben, weil manches von dem, was er erzählt hat, war nur äußerlich. Wisst ihr, wenn wir jetzt gleich in Matthäus 6 einsteigen, muss man sagen, keiner kennt dein Herz so gut wie Jesus. Und Jesus ist manchmal sehr klar, wenn es um unser Herz geht, und das tut manchmal weh. Und dieser Abschnitt heute, den Jesus hier gebraucht, ist eigentlich ein Abschnitt, der nicht schön ist für uns, weil er uns vorhält, wer wir sind, wie selbst unser Leben immer wieder von der Sünde heimgesucht wird. Und deshalb hält Jesus uns heute einen Spiegel vor, also mir und dir. Jesus erinnert im Prinzip an die Frage, die Henning letzte Woche gestellt hat. Mein Freund, wozu bist du gekommen? Jesus will die Motive in unserem Herzen prüfen. Die Predigt heute ist im Prinzip die gute Fortführung von letzter Woche. Mein Freund, wozu bist du gekommen, dass Jesus unsere Motive auf den Prüfstand stellt? Jesus fragt uns in diesem Text, den ich jetzt gleich lese, geht es dir darum, dass dein Licht vor den Menschen scheint, also das, was Gott durch dich tut, damit Gott geehrt wird? Oder er fragt uns, oder geht es dir darum, dass die Menschen dich, mich sehen und mich ehren und mich gut finden? Was ist deine Motivation? Und Jesus in Matthäus 6, Vers 1 heißt in diesem Text heute, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Wisst ihr, das geht sehr schnell. Jemand berichtet, er hat einen Weihnachtsbrief von einem befreundeten Ehepaar bekommen, die irgendwo in der Mission sind. Und er beschreibt in dem Brief nur die Erfolge, die sie im letzten Jahr in ihrem Leben hatten. Und wenn man so einen Brief bekommt, kann man sich fragen, ist das gut, ist das richtig? Und man kann sagen, ja und nein. Entscheidend ist, warum der Mann oder die Frau, die diesen Brief geschrieben haben, dieses Ehepaar, warum sie geschrieben haben, was sie geschrieben haben. Haben sie ihre Erfolge geschildert im Dienst für Jesus, damit sie zeigen können, was für eine tolle Familie sie sind? Oder haben sie das geschrieben, um zu sagen, seht, wie groß unser Herr ist? Der gleiche Sachverhalt, der aber vollkommen verschieden von Jesus bewertet wird. Das eine stellt die eigene Frömmigkeit zur Schau, das andere sucht die Ehre Gottes. Und nochmal, auch dein und mein Herz ist trügerisch. Wisst ihr, wir können manchmal fromme Dinge tun, aber die Motivation, wenn Jesus uns fragt, mein Freund, wozu bist du gekommen, ist vielleicht eine ganz andere. Der Kardinal von Galen, der Löwe von Münster, der also im Dritten Reich dem Nationalsozialismus widerstanden hat, der hier in Münster, sag ich mal, für Aufruhr gesorgt hat, weil er nicht zufrieden war, dass eben Behinderte weggeschleppt wurden, umgebracht wurden. Der hat in seinem Vermächtnis geschrieben, in seinem Testament, dass viele ihn als geradlinigen und bekennenden Mann sehen. Er hat gesagt, aber nur mein Gott kennt mich in meiner ganzen Erbärmlichkeit, hat er gesagt. Dieser Zwiespalt in uns zwischen manchmal Gutem und Schlechtem, den legt Jesus heute offen. Das kenne ich auch. Wisst ihr, ich erzähle manchmal anderen von den Leistungen, die ich gebracht habe oder was ich gemacht habe. Ich erzähle anderen von, wenn ich gelobt werde, erzähle ich das gerne weiter. Aber ich verschweige oft, was in meinem Leben nicht gut ist. Ich gehe jetzt nicht hausieren und erzähle, wo ich gescheitert bin. Warum? Weil ich von euch gemocht werden will. Weil ich will, dass die Leute mich gut finden. Wenn mir jemand vielleicht mal sagt, weil ich mich demütig verhalten habe, dass das gut war, dann freue ich mich und werde sogar stolz über meine Demut. So tief steckt das in uns Menschen drin, dieses Getrenntsein, dieses auf der einen Seite Gott gefallen wollen und auf der anderen Seite mir selber gefallen wollen. Aber Jesus sagt etwas ganz Hartes in unserem Text: Wenn mein Handeln allein meiner Ehre dient, wenn es darum geht, Menschen zu beeindrucken und nicht Gott, dann sagt Jesus in unserem Text, wenn ihr das tut, wenn ihr die Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau stellt, habt ihr nichts mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Dann wird Gott nichts mehr loben können, weil der Lob schon vorweggenommen ist, weil es mir wichtiger war, was Menschen dachten, als das, was Gott denkt. Also nochmal die Frage von Jesus an Judas, mein Freund, wozu bist du gekommen? Was sind deine Motive, wenn du die Gegenwart Gottes suchst, wenn du geistlich für Gott etwas tust, wenn du religiös handelst, christlich handeln willst? Wozu bist du gekommen? Und Jesus stellt dir und mir im Prinzip die Frage, wie viel vom Lohn wird uns Gott noch erstatten können? Wie viel bleibt noch übrig? Und wie viel haben wir schon bekommen, weil es uns nicht um Gott gegangen ist, sondern um uns? In dem zweiten Gedanken macht Jesus das jetzt konkret an verschiedenen Bereichen. Jesus gibt drei Beispiele religiöser Praxis, die eigentlich dazu dienen, diese Beziehung zu Gott zu pflegen, die Vertikale, und zeigt, wie wir Menschen das pervertieren können, um es zu nutzen, um von Menschen anerkannt zu werden. Die drei Dinge setzt Jesus einfach voraus: das Almosen geben, das Beten und das Fasten. Jesus sagt nicht, ob das nötig ist, er sagt nur, wie das aussehen soll und warum man das vielleicht machen soll. Er spricht zuerst über das Almosen geben, also über das Spenden für Leute, die in Not waren. Da sagt er weiter in Matthäus 6, 2 bis 4, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es dir nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Im Alten Testament werden und auch im Neuen werden Menschen aufgefordert, die Gottes Barmherzigkeit erlebt haben, anderen, die in Not sind, auch barmherzig gegenüber zu sein und gebefreudig, Menschen in Not beizustehen. Für Juden war es also mit die höchste Pflicht, Almosen zu geben. Und da es damals nicht ein Sozialsystem gab wie heute, ging das oft über den Tempel, dass man im Tempel Geld gespendet hat, das dann für Notleidende verwendet wurde. Und im Tempel war es manchmal auch gegeben, dass wenn jemand eine große Spende gemacht hat, dann wurde das auch öffentlich mitgegeben, sozusagen weitergetragen. Es ist nicht falsch, Geld zu spenden. Im Gegenteil, Jesus sagt, wir sollen geben. Es ist auch nicht unbedingt falsch, wenn jemand mal eine große Spende macht und das kommt raus, dass das erwähnt wird. Das ist nicht das, was Jesus meint. Was Jesus anprangert, ist, wenn ich das tue, etwas gebe, um eben von Menschen angesehen zu sein, gut wegzukommen, wenn es um mich geht. Jesus geht es letztlich nicht darum, was ich mit meiner Hand gebe, sondern Jesus geht es darum, was mein Herz denkt, was mich im Herzen bewogen hat, das zu tun. Und Jesus sagt, die Sünde der Schriftgelehrten und Pharisäer damals war, dass die eben nach menschlicher Ehre gestrebt haben. In ihrem Herz war die falsche Gesinnung. Jesus sagt einmal über die Pharisäer, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Und darum überzeichnet Jesus dieses Bild, dass Menschen sozusagen mit Posaunen vor sich herlaufen, damit alle hören, wie großzügig sie sind. Man könnte ja nett sagen, der lässt die Posaunen blasen, damit die Armen wissen, jetzt gibt's Geld. Das tut er aber nicht. Er tut es, damit alle wissen, wie großzügig er ist. Das ist nicht das Gleiche. Jesus spricht in diesem Zusammenhang von Heuchlern. Er sagt, das tun Heuchler. Das griechische Wort Heuchler, das stammt zuerst von Leuten, die öffentliche Reden gehalten haben, und von Schauspielern. Weil ein Schauspieler nimmt ja eine andere Rolle ein. Ich habe euch so ein Bild von einer Maske mitgebracht. Er setzt im Prinzip eine Maske auf und spielt eine andere Rolle. Beim Schauspiel ist das nicht schlimm. Wenn ich ins Theater gehe, weiß ich, dass die Leute eine Rolle spielen und weiß, das sind nicht sie. Das Problem bei religiöser Heuchelei ist, dass Menschen eine Maske aufsetzen und ich nicht weiß, dass sie eine Maske tragen. Sie tun so, als seien sie das, was sie zeigen. Und hinter der Maske steht vielleicht was ganz anderes. Ich habe Angst, aber sie zeigen, ich habe keine Angst. Ich bin fromm, und hinter ihrer Frömmigkeit verbirgt sich eben viel an eigener Ehre, Eitelkeit. Also ich war auch im Urlaub, nicht in Vietnam, aber auf Borkum, fast so weit. Und in Borkum gibt es eben so einen Inselladen, wenn man da ins Schaufenster guckt, ist kaum was drin. Aber der Laden ist echt erstaunlich, weil in Borkum ja abgeschnitten ist vom Festland. Wenn in diesen Laden geht, ich war echt überrascht, was man da alles kaufen kann. Also fast alles, was man für einen Haushalt braucht, mindestens ein Teil, wenn man Glück hat, zwei oder drei. Aber erstaunlich, was in dem kleinen Laden alles zu kaufen ist. Und Heuchler sind genau das Gegenteil. Da steht unwahrscheinlich viel im Schaufenster, aber im Laden ist nichts oder wenig. Die geben viel mehr nach außen Preis, als innen drin ist. Man würde sagen, eine Mogelpackung. Die führen Menschen bewusst an der Nase herum. Die tragen eine christliche Fassade. Sie wollen die Aufmerksamkeit auf ihre Großzügigkeit werfen, damit die Menschen sie toll finden. Und Jesus sagt, diese Menschen haben ihren Lohn schon gehabt. Und dann sagt Jesus, wenn wir geben, dann soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Das ist schwierig, ne? Also, wenn man, Jesus meint nicht, dass man so tun soll, als weiß man nicht, was man spendet. Aber er sagt, wenn deine Linke gibt, dann soll deine Rechte das im Prinzip nicht an die große Glocke hängen, nicht rausposaunen, nicht öffentlich machen, sondern das im Geheimen tun. Christliches Geben soll Aufopferung sein, Selbstvergessenheit und nicht Eigenlob, sagt Jesus. Und das Tolle ist, sagt, wenn wir so spenden, dann bleibt das nicht verborgen. Gott wird es registrieren. Jesus gibt das zweite Beispiel, das Beten, das Gebet. Wenn du einmal weiterklickst in diesem Text, sagt er, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und dann sagt er, wie es sein soll, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also auch hier, Jesus kritisiert nicht das Beten, im Gegenteil. Er findet es gut, wenn Menschen mit ihm reden. Er kritisiert noch niemals das öffentliche Beten. Also Jesus ist nicht gegen Gebetsgemeinschaften. Er ist auch nicht dagegen, dass Menschen vielleicht mal mitten auf der Straße beten, weil ihnen etwas wichtig geworden ist. Darum geht es Jesus nicht. Jesus geht es darum, wenn wir das tun, damit andere eben uns wieder gut finden, wichtig finden, fromm finden. Er sagt, um von den Leuten gesehen zu werden, das ist das Problem. Man kann auch heute zum Beispiel hier im Gottesdienst sein, vielleicht auch aus falschen Motiven. Ich bin vielleicht hier, damit die Leute mich sehen oder mich gut finden. Ich kann beten in Gebetsgemeinschaften. Wer kennt das nicht in der Gebetsgemeinschaft, dass man auch mal so drumherum guckt, ob man nicht einen mit seinem Beten beeindrucken kann. Ihr seht, so tief steckt das in uns drin. Jemand beschreibt einen Mann, der in die Kirche geht, in eine offene Kirche geht, abends, spätabends, um zu beten. Es ist dunkel in der Kirche, nur ein paar Kerzen brennen und er fängt eben an, mit Gott zu reden, ihm Gott sein Herz zu öffnen und ihm zu sagen, was ihn so bewegt. Und alles ist gut. Plötzlich hört er, wie die Kirchentür knarrt, aber er sieht nicht, wer kommt, aber er weiß, jemand ist reingekommen. Und dann ist etwas bei mir passiert, was mich selber verwundert hat. Ich fing plötzlich an, lauter zu beten, intensiver zu beten und länger zu beten, weil er diesen anderen beeindrucken wollte. Er sagt, das war fast wie ein Wettkampf des Betens, obwohl er den anderen nicht gehört hat. Und dann sagt er, als es dann morgens wurde und heller wurde, hat er sich nämlich umgedreht, um zu gucken, wer reingekommen ist. Er sagt, und da saß nur ein Hund. Und er hat gesagt, ich habe die ganze Nacht so wild gebetet wegen einem Hund. Und ihm ist klar geworden, wie irre das ist, andere beeindrucken zu wollen mit dem Beten. Und man sieht, wie gefährlich das ist. Und sind wir ehrlich, ich glaube, das kennen wir auch, dass wir das manchmal so handhaben wollen. Jesus sagt, wenn es das persönliche Gebet ist, also nicht das in der Gebetsgemeinschaft, im persönlichen Gebet betest du am besten, wenn du für dich alleine bist. Dann werden andere Menschen dich nicht stören, du kommst nicht in die Gefahr, Menschen zu beeinflussen, andere beobachten dich nicht. Und du bist direkt in der Gemeinschaft mit Gott und kannst mit Gott reden, ihm dein Herz öffnen und sagen, was eben dich so umtreibt und was dich bewegt. Und dann sagt Jesus, und Gott ist im Verborgenen. Der ist da, wenn du in deinem Kämmerchen bist und der Jesus redet und er wird auch das belohnen. Das Beten hat einen Lohn. Und zwar ist der Lohn, wenn ich bete, dass ich direkt mit meinem Vater rede. Ich bin in direkter Gemeinschaft mit Gott. Der hört mein Reden. Wenn ich bete, kann mir Gott durch den Heiligen Geist wieder versichern, dass ich sein Kind bin. Er kann mir die Angst nehmen, er kann mir Frieden schenken. Und das geschieht aber nur, wenn Jesus Gott im Fokus ist und nicht ich. Jesus nennt den dritten Bereich das Fasten. Das finde ich sehr interessant. Markus 6, 16 bis 18. Das ist nämlich etwas, was man in evangelikalen Kirchen selten antrifft. Wir haben ein bisschen Angst scheinbar für äußerlicher, körperlicher Ausdruck unseres Glaubens. Ich weiß es nicht warum, aber es ist etwas, was uns scheinbar fremd geworden ist. Aber Jesus spricht hier ganz normal davon, dass Christen das so tun. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Er sagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Die kämmen sich nicht die Haare, die machen sich Asche aufs Haupt, zerreißen ihre Kleider, damit ihr seht, der arme Kerl, der hungert, dem geht so schlecht. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Die Pharisäer damals fasteten zweimal die Woche, mindestens. Montags und donnerstags war Fastentag bei denen. Die Jünger des Johannes fasten regelmäßig und sie lassen einmal Jesus fragen, warum die Jünger von Jesus nicht fasten. Und dann sagt Jesus ihnen, dass eben der Bräutigam eher da ist und sagt, es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten, sagt Jesus. Jesus selber hat einmal 40 Tage in der Wüste gefastet. John Wesley hat einmal über das Fasten gesagt, manche haben das religiöse Fasten weit über das emporgehoben, was die Schrift und der gesunde Menschenverstand sagt. Andere wiederum haben es völlig abgetan. Und sind wir ehrlich, wir gehören zur zweiten Gruppe. Wir haben es völlig abgetan, oder? Es ist bei uns kaum üblich. Jesus geht es auch gar nicht darum, dass das Fasten eine religiöse Pflicht ist, sondern Jesus nennt es, sage ich mal, eine religiöse Möglichkeit. Ich muss es nicht tun, aber wenn ich es tue, soll ich es richtig tun, mit der richtigen Gesinnung. Fasten bedeutet völliger Nahrungsverzicht. Wenn ihr schon mal gefastet habt, ich habe es jetzt aus religiösen Gründen nur einmal gemacht, aber aus gesundheitlichen Gründen schon mal eine Woche. Ich bin in den Einkaufsladen gegangen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut Brot riecht, wenn man nach einer Woche Fasten in den Einkaufsladen geht. Es ist nicht vorstellbar. Man ist in dem Laden und riecht viel intensiver. darf das allerdings nicht machen, danach war es Fasten um, ich habe dann nämlich was zum Essen gekauft. Aber das war jetzt aus menschlichen Gründen. Wenn man aus religiösen Gründen fastet, bedeutet das nicht nur Verzicht auf Nahrung, sondern es bedeutet vor allem, ich demütige mich vor meinem Herrn. Und zwar kann man das aus verschiedenen Gründen tun, warum man fasten kann. Einmal weiter. Die Leute damals haben gefastet als Zeichen der Reue oder Buße über ihr Leben. Als Jona nach Ninive kommt, predigt er Umkehr und die Leute sind erschüttert. Das Wort Gottes trifft sie so tief, dass sie erkennen, ja, ich bin Sünder, ich bin verloren. Und der König ordnet ein Fasten an und alle Leute fasten und sind tief betroffen. Ein Zeichen der Reue, der Umkehr. Als Paulus vom Pferd fällt, weil Jesus ihn im Licht begegnet und ihn fragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ist Paulus 3 Tage blind und er fastet und betet, weil er erkannt hat, ich habe mein Leben vollkommen an Jesus vorbeigelebt. Ich habe Jesus verfolgt. Ich bin eigentlich verloren und er kann nur noch fasten und beten über sein Versagen. Es kann auch heute noch, wenn wir wirklich mehr erschüttert sind, weil wir erkannt haben, wer wir sind, gut und ratsam sein, zu fasten und zu beten über unser Versagen. Man muss es nicht, aber wenn wir es tun, soll es aus richtiger Gesinnung geschehen. Es wurde in der Bibel in Ausnahmesituationen gefastet. Vor wenigen Wochen oder Monaten haben wir das Buch Esther in Kürze durchgenommen in der Predigt. Und bevor Esther zum König gegangen ist, um ihn zu bitten, ihr Volk zu verschonen, lässt sie ein Fasten und Beten ausrufen. Sie bittet ihr Volk, mit ihr zu fasten, damit der König umgestimmt wird und ihr gnädig begegnet. Sie weiß, menschlich habe ich keine große Möglichkeit, der König kann mich zum Tode verurteilen oder mir helfen. Fastet und betet mit mir und sie lässt fasten und beten. Wir haben das in einer Gemeinde in Bünde, in meiner ersten Pastorenstelle, da war es eine Evangelisation, wir haben uns alle gestritten am Anfang und dann haben mehrere Leute erkannt, was machen wir hier eigentlich? Wir wollen Menschen für Jesus erreichen und wir gehen uns gegenseitig nur an die Gurgel und dann haben mehrere Leute aus der Gemeinde gesagt, wir wollen fasten und beten, damit wir in diese Evangelisation anders reingehen. Wir haben das gemacht und es hat etwas genutzt. Wir sind anders miteinander umgegangen und es sind auch ein paar Leute zum Glauben gekommen, weil wir gemerkt haben, wir sind auf der falschen Spur. Man könnte auch aus dem Neuen Testament in die Situation noch leben, gleich noch in der Ausnahmesituation. Die Gemeinde in Antiochia, bevor sie Paulus und Barnabas aussendet, fasten sie, um zu wissen, ob das für die wirklich dran ist, um von Gott Weisung zu bekommen. Manchmal wird aber auch gefastet aus Solidarität mit den Hungernden, mit den Menschen in Not. In Jesaja 58 beschreibt nämlich Gott, wie er sich ein Fasten vorstellt, das ein richtiges Fasten ist, das nicht nur aus äußerlichem Verzicht besteht, sondern sich um die Not der Menschen kümmert. Wer mal gefastet hat, weiß eben, wie es ist, wenn einem der Magen knurrt und man Hunger hat. Wenn man gefastet hat, hat man theoretisch auch mehr, was man abgeben kann, was man selber nicht verbraucht hat. Also mal zu fasten kann helfen, die Hungernden der Welt zu verstehen. Was sage ich damit? Es gibt verschiedene Gründe zu fasten. Das ist gut und richtig. Aber was Jesus meint, ist, wir sollen es nicht tun, um Menschen zu beeindrucken. Also ich muss nicht rumlaufen, damit alle sehen, wie gesagt, der arme Kerl, der hat Hunger, gib ihm mal jemand was zu essen. Sag mal, Tante Marie soll ihn einladen, dass er ein Stück Kuchen kriegt oder so. Das ist nicht das, was Jesus meinte. Sondern die Leute sollen das eigentlich gar nicht wissen, dass ich faste. Sollen es gar nicht mitkriegen. Ich tue es ja für Gott. Und wieder dieser Satz, Gott sieht es und wird es auch belohnen. Ich habe euch das mal gegenübergestellt. Pharisäische Frömmigkeit, christusgemäße Frömmigkeit. Und nochmal, wenn Jesus über die Pharisäer spricht, dann sind wir manchmal die Pharisäer, nicht die anderen. Und ich soll mich selber fragen, wie ich da wegkomme. Jesus sagt, die pharisäische Frömmigkeit, die sucht Pomp und Ansehen. Die will eben gesehen werden, gut wegkommen. Sie entspringt der Eitelkeit. Ich möchte, dass Menschen mich loben, mich gut finden. Und der Lohn, den bekommt sie von den Menschen. Das ist das, was Jesus den Pharisäern vorwirft und vielleicht manchmal auch dir oder mir. Und er sagt, wie ich mir Frömmigkeit vorstelle, Christus sieht so aus, sie geschieht im Verborgenen, Sie entspringt der Demut und sie wird von Gott belohnt. Ich möchte das mit dem dritten Punkt zum Abschluss bringen, eine hilfreiche Orientierung. Wisst ihr, Jesus hat dreimal in diesem Text, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, den Weg der Verborgenheit beschrieben. Wir lesen nochmal Matthäus 5, Vers 4. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Da ging es also ums Almosen geben. Und dann in Matthäus 6 und 17, muss 6 und 18 heißen, nicht 178, so viele Verse hat es nicht. 6 und 18, also einmal beim Beten und beim Fasten, gebraucht Jesus die gleiche Formulierung, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Wisst ihr, Jesus sagt, beim Almosen geben, beim Beten und Fasten geht es manchen darum, von Menschen gesehen zu werden und sagt, aber schaut mal, Gott selber ist unsichtbar. Den sieht sozusagen niemand, erst wenn wir im Himmel sind. Gott sieht nicht nur das Verborgene, sondern er lebt auch im Verborgenen. Man könnte sagen, Gott selber stellt sich nicht zur Schau. Gott macht sich nicht sichtbar, damit alle sehen können, schaut mal, was ich gemacht habe. Der handelt im Verborgenen, manchmal ungesehen. Vieles, was Gott tut, bekommen wir gar nicht mit, werden im Himmel überrascht sein, wo Gott am Wirken war. Unser Gott sucht nicht in erster Linie, dass wir alle klatschen. Natürlich freut er sich, wenn wir ihn loben. Aber er macht sich nicht sichtbar, damit ihn alle toll finden, sondern er handelt ungesehen. Und jemand hat mal dieses schöne Zitat gesagt, Gott ist unsichtbar im Gegensatz zu seinen Möchtegern-Anbetern, die nur allzu sichtbar sind. Sieht man den Gegensatz? Gott ist unsichtbar im Gegensatz zu seinen Möchtegern-Anbetern, die nur allzu sichtbar sind. Am besten zu ersehen im Leben Jesu. Jesu sagt von sich selber in Johannes 8, ich suche nicht meine Ehre. Und wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann feststellen, das stimmt. Jesus hat nicht seine Ehre gesucht. Er wurde in einem Stall geboren, nicht in einem Schloss. Er hat als Flüchtling gelebt, er muss nach Ägypten fliehen. Er war einfacher Zimmermann, nicht irgendwie ein hoher Politiker oder irgendwie ein hoher Gelehrter mit Titel. Jesus hat nie ein Haus besessen, der war auf Wanderschaft. Vieles, was uns wichtig ist, hat Jesus nicht gehabt. Er wurde von den Menschen verspottet, angeklagt. Der König aller Könige wurde zu einem Niemand, wurde ans Kreuz geschlagen und ist für uns gestorben und auferstanden. An Jesus sieht man, wie Demut aussieht. Philipper 2 kann man das nachlesen. Er entäußerte sich aller göttlichen Gestalt und wurde ein Mensch wie wir, steht da. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und trotzdem hat Jesus die Welt geprägt wie niemand sonst. Jesus ist nicht mit Armeen durch die Welt gerollt. Der hat nicht große Worte geschwungen wie mancher Politiker, sondern er hat Menschen beeinflusst wie kein anderer. Und das Gegenmittel gegen Heuchelei, was uns hilft, damit wir nicht solche Menschen werden oder wenn wir es waren, wieder auf die richtige Spur kommen, ist, dass ich mich immer wieder an Gott ausrichte. In Kolosser 3, Vers 1 heißt es, so seid ihr nun mit Christus auferweckt, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sollen nach oben zentriert leben, auf Gott schauen, von ihm her unser Leben gestalten. Ich sag mal so, das Bewusstsein der Gegenwart Gottes soll unser Leben so sehr prägen, dass unsere Ich-Bezogenheit abnimmt. Man könnte das mit den Worten von dem Täufer Johannes sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also er meinte das mit der Wirksamkeit Jesu, aber es kann auch bedeuten mit unserem Leben, mein eigenes Ich muss schrumpfen, muss kleiner werden, damit Gott größer werden kann. Die Frage ist, welches Publikum dir und mir wichtiger ist. Das ist sozusagen die Kernfrage. Solange wir menschliche Zuschauer vorziehen, es uns wichtiger ist, was Menschen über uns denken, wird unsere Integrität als Christ nicht ausreichen. Sie wird verloren gehen, weil Menschen sagen, das ist ein Heuchler. Die werden sagen, die kennen ihn nur nicht gut genug. Die wissen nicht, was dahinter ist. Wenn wir aber uns an Gott orientieren, dann kann der Geist Gottes uns mehr in das Bild Christi verwandeln. Wahre Selbsterkenntnis stellt sich ein, wenn wir auf Gott blicken. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, das ist klar geworden. Jesus fordert uns auf, in diesem Abschnitt diesen Spiegel auszuhalten und zu erkennen, dass in meinem Herzen manches Gute ist, aber auch viel Schlechtes. Nicht nur in deinem Herzen, in meinem Herzen. Dass ich jemand bin, dem er immer wieder den Spiegel vorhalten muss, dass ich sehe, ich brauche Jesus. Nicht alles, was ich tue, ist geistlich. Manches ist manchmal auch leider sehr menschlich. Und ich denke, wenn du das bei dir prüfst, wirst du genau dasselbe feststellen. Und darum haben die Puritaner damals gesagt, lebe für ein Publikum, das nur aus einer Person besteht. Und diese eine Person war es für sie Gott. Lebe für ein Publikum, das nur aus einer Person besteht, aus Gott. Lebe dein Leben in Verantwortung vor Gott. Vielleicht ist es heute Morgen so, dass wir gleich, ich möchte gleich eine Zeit der Stille geben, wo wir vielleicht Buße tun können für das allzu Menschliche in unserem Herz. Also Jesus kennt unsere Herzen nochmal, ich habe es am Anfang schon gesagt, besser als wir selbst. Und er weiß, dass das auch in meinem und deinem Herzen ist. Und darum ist es gut, wenn wir umkehren, Buße tun und ihm das sagen. Aber er macht uns eben auch Mut, uns wieder neu an ihn zu binden. Gott sieht deine Frömmigkeit und er freut sich an einer echten Begegnung mit dir, an einer lebendigen Begegnung, die aus der richtigen Gesinnung geschieht. So segne uns, ja, unser Herr.